Ich habe euch einige Bücher mitgebracht. Also es gibt jetzt keine Buchvorstellung oder eine Verkaufsberatung oder so, sondern das sind Bücher, die alle was mit Corona zu tun haben. Also es gibt gibt's etliche Neuerscheinungen und da habe ich einiges rausgenommen. Aber eigentlich geht es ja um unser Buch noch einmal, Gegen die Angst, was viele von uns gerade lesen und wo wir jetzt fast durch sind. Also heute wäre so der 29. Tag. Ja, also wir sind quasi immer ein Tag mehr, wie der Juni Tage hat. Also am 28. ist die 29. Lektion dran, also bis Dienstag. Aber ich vermute mal, manche werden noch ein paar Tage länger brauchen. Das ist auch nicht so schlimm. Und man kann auch manche Geschichten nochmal lesen, weil manches wird erst beim nochmal Lesen interessant. So wie bei der Bibel überhaupt, das manchmal ja so ist, dass die Geschichten, die ganz alt sind, die man ganz gut kennt, die beim 10. Mal Lesen plötzlich nochmal ganz neu lebendig werden. So ist es, denke ich, auch mit der Botschaft, um die es heute geht. Denn meine dritte Predigt hier, die im Zusammenhang mit diesem Buch Gegen die Angst, trägt den Titel Hoffnung, weil der Tod nicht das letzte Wort hat. Hoffnung, weil der Tod nicht das letzte Wort hat. Wer das letzte Wort hat, der hat das Sagen, der ist der Bestimmer, könnte man sagen. Also es gibt ja diesen Spruch, du musst auch immer das letzte Wort haben. Das heißt, man kann einfach nicht aufhören mit der Diskussion und will immer noch eins draufsetzen und eben das letzte Wort haben. Das letzte Wort in der Rechtsprechung nennt sich das dann letzte Instanz. Also wer das letzte Wort hat, der kann wirklich final sagen, wie das jetzt juristisch zu bewerten ist, eine Sache. Bis das letzte Wort gesprochen ist, kann man immer noch mal in Berufung gehen und noch mal eine höhere Instanz anrufen, die das, was die untergeordnete Instanz entschieden hat, noch mal überdenkt und noch mal vielleicht neu entscheidet und vielleicht zu einem anderen Urteil kommt. Also wer das letzte Wort hat, das ist der, der wirklich bestimmen kann, wie eine Sache ist oder ausgeht. Christen können Hoffnung haben, weil sie wissen, der Tod ist nicht die letzte Instanz, sondern der lebendige Gott. Das ist die Überzeugung, die Christen alle miteinander teilen. Das ist auch relativ konfessionsunabhängig. An der Stelle sind sich im Wesentlichen alle einig. Ein zentrales Ereignis im Leben von uns Christen ist das, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Ostern. Seitdem ist klar, der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt einen, der zurückgekommen ist, der Erste der neuen Schöpfung, wie Paulus sagt. Wenn man jetzt über den Tod nachdenkt, dann stellt man fest, dass da sehr unterschiedlich mit umgegangen wird. Im Allgemeinen ist der Tod aus unserem Alltag etwas hinausgedrängt, also etwas verdrängt, nicht vorhanden irgendwie. Man scheut sich mit dem Tod, so direkt in Kontakt zu kommen, und er ist ein bisschen aus dem Alltag hinausgedrängt. Das war in früheren Zeiten etwas anders. Da sind die Leute oft auch jünger gestorben. Da war die Kindersterblichkeit auch deutlich höher. Da war das eigentlich normal, dass Eltern auch mal ein Kind verloren haben. Das ist heute auch noch so, dass es passiert, aber ist doch nicht ganz so häufig. Ist doch eher die Ausnahme. Der Tod ist also hinausgedrängt aus unserem Alltag. Wenn ich aber den Fernseher einschalte, dann wird gestorben auf allen Kanälen. Und oft ziemlich grausam. Und in manchen Filmen wird es auch sehr deutlich ausgeschlachtet und in Zeitlupe dargestellt. Ich fürchte aber, dass es uns trotzdem ein falsches Bild vom Tod und vom Sterben vermittelt. Ich glaube, dass wir neuzeitlichen Menschen keine guten Sterber sind. Dass die Kunst des Sterbens, die Ars Moriendi, die im Mittelalter gepflegt wurde, also die Kunst des guten Sterbens, dass die uns eher ein bisschen fremd ist und wir eher auf die Kunst des guten Lebens vertrauen, wie auf die Kunst des guten Sterbens. Dennoch ist es ein Thema, um das wir eben nicht herumkommen, vor allem weil der Tod, unser eigener Tod, das Einzige ist, was so richtig sicher ist. Es gibt verschiedene Versuche, den Tod etwas gefügsam zu machen und in schöne Kisten zu packen. Also gibt da verschiedene Namen, die man ihm gegeben hat. Der Freund Hein und Gevatter Tod und der Sensenmann, das sind eher so Karikaturen. Oder die Witze von der Himmelspforte, wo dann irgendwie volkstümlich erzählt wird, wie das denn ist, wenn man gestorben ist. Dann spricht man bei Petrus vor und der sagt dann, du darfst rein, du darfst nicht rein oder so. Es geht hoch oder es geht runter. Also es gibt viele ganz schlechte Witze so an der Himmelspforte, aber einer, den ich ganz witzig finde, das ist der, ein Pastor kommt an die Himmelspforte und muss erst mal warten. Ja. Als nächstes kommt der Busfahrer. Der wird sofort durchgewunken, der darf gleich rein. Beschwert sich der Pastor, warum muss ich denn warten? Ich bin doch vom Fach. Dann sagt Petrus zu ihm, tja, weißt du, wenn du gepredigt hast, dann sind die Leute eingeschlafen. Wenn der Bus gefahren ist, haben alle wie wild gebetet. Das ist einer der besseren Himmelspforten-Witze. Aber insgesamt ist das natürlich ein bisschen eine Verharmlosung oder so wie wenn Sterben ein Spaß wäre. Ich glaube, das ist es einfach nicht, sondern der Tod ist einfach eine sehr endgültige und drastische Grenze, die unser Leben einfach beendet. Und wo viele Dinge damit verbunden sind, die uns auch Angst machen, wenn man ehrlich ist. Adam Hamilton hier behandelt das Thema Tod oder das Thema Hoffnung trotz Tod mit der Ostergeschichte. Also er erzählt eigentlich die Ostergeschichte nach, so wie er das bei vielen biblischen Geschichten macht, dass er sie einfach nacherzählt. Könnte man sagen, das ist ein bisschen einfach gemacht, wenn man die Geschichte schon kennt, die kriegt man jetzt nochmal erzählt. Aber ich finde, erstens macht er das ganz gut, also er erzählt die Geschichte relativ lebendig nach. Und dann merke ich, dass diese Geschichten, die er erzählt, tatsächlich Kraft haben. Es sind kraftvolle Geschichten, die uns in der Bibel erzählt werden. Und deshalb ist es auch ein kraftvolles Buch, was wir hier miteinander lesen. Er erzählt die Geschichte von Ostern nach. Und er betont auf der einen Seite so die Traumatisierung und die Angst der Jünger, die sich eingeschlossen haben und die nimmer aus noch einwussten. Und auf der anderen Seite diese Worte Jesu, die er zu ihnen spricht. Was waren die Worte, die Jesus zu seinen Jüngern sprach, als sie ihn zum ersten Mal sahen? Friede sei mit euch. Das Trauma wird durch den Shalom abgelöst, so schreibt er so schön. Und dann zitiert er aus der Agenda der United Methodist Church, also ich glaube in unserer Agenda ist genau so diese Zusammenstellung von Bibelworten, die der Roland vorhin gelesen hat, nicht drin, aber es sind insgesamt 4 verschiedene Bibelstellen, die zusammengestellt sind und die einfach große Verheißungen bündeln. Ich bin die Auferstehung an das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Also große Verheißungen, die auch etwas mit dem Tod zu tun haben. Dennoch bleibt es, dass der Tod eine beängstigende und herausfordernde Realität ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und der uns manchmal schwer zu schaffen macht. Ich habe 3 Punkte und ich möchte da dann diese Bücher hier, die ich dabei habe, ins Spiel bringen. Das erste, die Erfahrung der eigenen Schwachheit und Sterblichkeit macht uns Angst. Das ist so eine Behauptung, die ich jetzt mal so in den Raum stelle. Es sagen ja viele, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Okay, Das stimmt vielleicht, viele sagen mir das, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das so im Ernstfall tatsächlich so ist. Also ich habe auch momentan keine Angst vor dem Sterben, weil ich fühle mich zumindest kerngesund und das scheint alles in weiter Ferne zu sein. Aber ich fürchte, so ganz angstfrei ist das Thema nicht. Und vermutlich geht es euch ähnlich. Also die Erfahrung der eigenen Schwachheit und Sterblichkeit macht uns Angst. Und das wird auch deutlich, wenn Menschen zum Beispiel in diesem Buch hier über die Krise erzählen. Das Buch ist unter dem Eindruck der Corona-Krise erschienen. Gott suchen in der Krise heißt es, Untertitel Glaube und Corona. Herausgeber Ulrich Eggers. Ulrich Eggers ist der Chef vom Bundesverlag, wo viele Zeitschriften erscheinen, Aufatmen, Family, Dran, ist alles aus dem Bundesverlag, da ist er so der Chef. Und er ist außerdem erster Vorsitzender von Willow-Krieg Deutschland und war deshalb auch mitverantwortlich für diesen Willow-Krieg-Kongress im Februar, wo einige von uns waren und der abgebrochen wurde, so ungefähr in der Hälfte, weil es einen Corona-Fall gab, ein Referent war infiziert. Und nicht nur das, dieser Referent, der am Freitagnachmittag hätte sprechen sollen, hat am Tag davor, also Donnerstagabend, quasi mit einem kompletten Team zu Abend gegessen. Dort wusste er noch nicht, dass er infiziert war. Aber daraus folgte natürlich, als er positiv getestet wurde am Freitagmorgen, als er einfach schwere Erkältung oder schwer krank war und ins Krankenhaus ging, dass das komplette Team unter Quarantäne gestellt wurde. Und dann war klar, den Kongress kann man so vergessen, das geht nicht mehr. Und dann haben die einfach alle nach Hause geschickt und wir saßen da eine ganze Weile und haben uns komisch angeguckt und gedacht, wie, jetzt sollen wir heimgehen? Und Ulrich Eggers erzählt das Ganze aus seiner Perspektive. Er sagt, wir wurden einfach von jetzt auf nachher eingesperrt, unter Quarantäne gestellt. Und alles, Moment, wir haben da noch einen Kongress, da draußen sitzen 7.500 Leute, die jetzt gerade darauf warten, dass es weitergeht. Was machen wir jetzt? Und das Gesundheitsamt sagt einfach nur, ihr bleibt hier drin, ihr macht gar nichts. Und dann mussten die einen bestimmen, der nicht bei dem Abendessen dabei war, der dann das der versammelten Menge verkünden muss, dass jetzt der Kongress fertig ist. Und er sagt, die Bilder aus diesem Raum sitzen tief. Also jetzt, als sie hier zusammensaßen und eingesperrt waren, Schweigen, Schock, Trauer, Fragen, Witze, Entsetzen, Tränen, Gebetsrunden. Das heißt, völlig verwirrt eigentlich waren die da und wussten gar nicht, was sie jetzt davon halten sollten. Und am nächsten Tag, am gleichen Tag noch, als die ganzen Kongressteilnehmer weg waren, durften sie die Heimfahrt antreten nach Cuxhaven. Das ist jetzt von Karlsruhe aus nicht direkt der nächste Weg. Da sind sie gefahren und haben den amerikanischen Referenten des Kongresses, der seinen Vortrag noch nicht gehalten hatte, wieder mit nach Cuxhaven, weil der war schon über 80 und hat gesagt, ja, wo soll ich jetzt hin? Ich stehe unter Quarantäne. Und dann haben die den mit nach Hause genommen. Und am nächsten Tag hat er sich auch nicht mehr gut gefühlt und wurde richtig krank und hat sich testen lassen, positiv. Seine Frau hat sich auch testen lassen, negativ. Also er in diesem Zimmer, sie in diesem Zimmer, der Amerikaner im anderen Zimmer. Irgendwie haben die es organisiert zu Hause. Und dann wurde seine Frau krank. Und zwar so, dass sie ins Krankenhaus musste. Der zweite Test war auch negativ, sie hat kein Corona. Aber als die Krankheit dann schlimmer wurde und sich eine schlimme Lungenentzündung eingestellt hat, wurde sie nochmal getestet und dann war es positiv. Und dann haben die gesagt, ja, sie haben das schon länger. Und dann habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, jetzt weiß ich, warum nicht so flächendeckend getestet wird. Die Trefferquote ist nicht so furchtbar hoch. Also das kann ein bisschen beunruhigen, wenn man das so hört, denkt, okay, man testet positiv, denkt man, alles in Ordnung. Das kann ein Trugschluss sein. Es gibt aber auch das Umgekehrte, dass Leute negativ getestet sind und es stimmt trotzdem nicht. Also schwierige Sache. Jedenfalls erzählt er, dass sie da in ihrem Haus saßen und tatsächlich auch Angst hatten, weil der Frau ging es wirklich schlecht. Und seine seine Zusammenfassung, so sein dieses Erlebens war, Christen sind gerne mal ein bisschen oberflächlich, wenn es auch um Tod geht. Man hat dann schnell einen Bibelvers auf Lager, der einem trösten soll. Und er sagt aber, das macht's gar nicht in dem Moment, sondern die Angst bleibt trotzdem. Wo er dann zuletzt da drauf kommt, das ist natürlich auch ein Bibelvers, das ist der Dennoch-Glaube von Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Er hat gesagt, er hat sich erinnert in dieser Zeit, dass er eigentlich ja sich entschieden hat zu glauben. Er hat nicht geglaubt, weil man Gott beweisen kann. Und bloß weil er jetzt gerade nicht versteht, was passiert, den Glauben über zu werfen, nein, sagt er, das ist ja auch Quatsch. Und dann hat er sich die Verheißungen, die Gott ihm gibt, wieder vor Augen gestellt. Und dann sind ihm neu deutlich geworden. Genau, keine Formeln, sagt er, sondern neu lebendig gewordene Verheißungen. Und das findet er einen Unterschied. Okay, das war Ulrich Eggers mit seiner persönlichen Sicht auf die Willow-Krieg-Geschichte, die, wenn man das so hört, klar ist, die konnten den Kongress gar nicht laufen lassen. Das war klar, man muss den absagen. Und wir, als wir da saßen, haben wir ja gesagt, sag mal, warum sagen die das ab? Bloß weil einer da krank ist, der noch gar nicht in der Halle war. Also der war nur, ja, aber im Nachhinein muss man sagen, das wäre hochgradig leichtfertig gewesen, das laufen zu lassen. Und das war richtig so. Eine zweite Geschichte, die mich angesprochen hat, es sind eine ganze Reihe von Autoren hier drin, war die Geschichte von Michael Herbst. Michael Herbst, Professor in Greifswald, war auch auf dem Willow-Krieg-Kongress, auch unter Quarantäne, auch infiziert, auch krank geworden. Nicht im Krankenhaus, aber er hat gesagt, waren doch 2 Wochen, wo er eigentlich nur zwischen Sofa und Bett hin und her gekrochen ist und zu schlapp war zu allem. Und seine Schlussfolgerungen klingen ähnlich wie die von Ulrich Eggers. Er schreibt, also er denkt drüber nach, ob Corona denn eine Strafe Gottes ist. Und er sagt zunächst mal, ich weiß es nicht, also könnte es sein, also ganz ausschließen will er es nicht, weil er sagt, also bloß weil was Schlimmes geschieht, kann man nicht sagen, damit kann Gott also auf gar keinen Fall irgendwas zu tun haben. Da gäbe es zu viele biblische Beispiele und auch Prophetensätze wie Amos 3, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht getan. Also wo einfach auch die Rätselhaftigkeit Gottes vorkommt. Er schreibt Folgendes, ich kann das, was in der Welt geschieht, nicht von Gott und seinem Wirken lösen, so als gäbe es Ereignisse, mit denen er nichts zu tun habe. Gott hat natürlich etwas mit dem zu tun, was in der Welt passiert, aber wie genau Gott darin handelt, das wissen wir nicht. Wenn mich Gottes Handeln in der Welt erschreckt, schreibt er, und ich nicht verstehe, was das bedeutet, dann fliehe ich von dem, was ich nicht verstehe, zu dem einen Ort, an dem es keine Zweideutigkeit gibt, dem Ort, an dem Gott sein Herz zeigt, also dem Kreuz Jesu und seinem Sieg am Ostermorgen. Der Ort, der eine Ort, an dem es keine Zweideutigkeit gibt, das Kreuz und Ostern. Und da sage ich, Herr, erbarme dich. Und da sage ich, ich verstehe es gerade nicht, aber ich weiß, du kannst es nicht anders als gut mit uns meinen. Also das, was ich gelesen habe, bestärkt mich in der Überzeugung, die Erfahrung der eigenen Schwachheit und der eigenen Sterblichkeit macht uns Angst. Menschen haben Angst, wenn sie schwer krank werden und wenn es nicht klar ist, ob sie mit dem Leben davonkommen. Das Zweite, ein Wort gegen den Tod. Ein Wort gegen den Tod. Es ist eine dritte Geschichte hier in diesem Buch, auch von einem bekannten Prediger, Hans-Peter Wolfsberger. Der erzählt von einem Menschen, den er begleitet hat, der eine schlimme Krebserkrankung mitgemacht hat. Operationen, viele Therapien und so weiter. Und nachdem ein Jahr rum war und der Krebs besiegt war, hat er gesagt, ich bin ja so froh, dass wieder alles beim Alten ist. Und Wolfsberger fragt sich, kann es denn wirklich wahr sein, dass man eine Krise durchlebt, wo es ums Ganze geht, wo es spitz auf Knopf geht, wo man zwischen Leben und Tod schwebt und nachher ist wieder alles beim Alten? Ist es denn möglich, dass man eine so schlimme Krise so durchlebt, dass das Beste einfach ist, es wird wieder so wie vorher? Das fand er sehr merkwürdig. Und dann wurde er selber krank. Er sagt nicht Krebs, sondern Niere. Also er hat nicht genau erklärt, was jetzt genau mit seiner Niere los war. Jedenfalls offensichtlich haben die nicht mehr richtig funktioniert. Zwei kleine Organe, aber ohne sie vergiftet sich der Körper selbst und wird dabei immer schwächer, schreibt er. Und er schreibt von seiner eigenen Schwachheit, wie er merkte, dass er nicht mehr gut laufen kann, dass er irgendwann überhaupt nicht mehr aufstehen konnte. Irgendwann konnte er noch nicht mal mehr ein Buch halten und lesen, war zu schwach für alles. Und dann ins Krankenhaus, viele Wochen Krankenhaus. Und ihm wurde bewusst, wie wichtig die Beziehungen für jemanden ist, der lange im Krankenhaus liegt. Er hat gemeint, Gold wert sind sie, Gold wert. Und er musste sich an das Wort eines geistlichen Begleiters, also von jemandem, der ihn durchs Leben begleitet hat, erinnern, der mal gesagt hat, auch bei so einem Besuch, ist das schön, wenn mal einer kommt, der ein Wort hat. Da bin ich hängen geblieben, weil ein Wort haben ist ein bisschen eine komische Formulierung, so ein bisschen eine ganz fromme. Und ich musste an die eine Evangelisation denken, damals als Pastor auf Probe, saß man da mit dem ganzen Team vor der Abendveranstaltung zusammen und dann sagt mein leitender Pastor zu dem Evangelisten, Bruder, hast du noch ein Wort für uns? Ich dachte, die sind ganz schön eingestaubt unterwegs hier. Auf jeden Fall hat dann der Bruder Evangelist ein tolles Wort für uns gehabt, wirklich. Wirklich ein sehr ermutigendes und treffendes Wort, was er dann gesagt hat. Seitdem weiß ich, ein Wort haben ist ein Unterschied als Worte machen. Und genau so, denke ich, ist der Satz auch gemeint. Natürlich können Menschen reden und viele gute Worte machen, aber es kommt darauf an, ob man ein Wort hat. Und gemeint ist damit, ob man ein Wort von Gott hat. Ob man eine Aussage hat, einen Satz, der in dieser Situation genau trifft. Der genau in diese Situation hineinspricht und ermutigt, der Kraft gibt, der Licht ins Krankenzimmer hineinbringt. Ein Wort haben, das ist wichtig. Fand ich stark, dass das Wolfsberger so geschrieben hat. Und vor allem, dass er gesagt hat, wenn man krank ist, braucht man dieses Wort besonders. Ich fürchte, man braucht es in ganz verschiedenen Lebenslagen, ein Wort. Oder in ganz vielen Situationen würde das richtige Wort etwas ändern oder würde neue Kraft oder neuen Mut geben. Ein Wort haben. Und er schreibt, ein solches Wort, das hat man nicht in der Hosentasche, das muss man sich schenken lassen. Das fand ich auch einen wichtigen Gedanken. Ein Wort hat man nicht in der Hosentasche, man bekommt es geschenkt. Und dann zitiert er Jörg Zink, der, als er älter wurde, Folgendes gesagt hat, wenn die Wege kürzer werden, dann wächst ein Sinn für eine ferne Musik, dann wächst die Sehnsucht nach den leisen Tönen des Liedes vom guten Ausgang und für seinen Text, den Text von der Wohnung, der Heimat, dem Festmahl, von Musik und Wein und Freude, von Gott selbst. Also wenn die Wege und der Radius kürzer wird, dann wächst die Sehnsucht nach diesem Lied und seinem Text von der Wohnung, der Heimat, dem Festmahl, von Musik, Wein und Freude, von Gott selbst. Das sind die Worte, die Gott uns gibt. Dieses Lied der Hoffnung. Und das ist ein Wort, das sind Worte gegen den Tod. Wir haben gestern zum ersten Mal seit längerer Zeit Jugendkreis gehabt. Hier waren wir gesessen, schön auf Abstand und haben einen Film geguckt. wenn wir gesagt haben, ja, jetzt auf dem Sofa hinten im Jugendkreisraum kuscheln, das ist irgendwie nicht so angemessen. Wir sitzen lieber hier, haben einen schönen Film geguckt mit dem Titel Ein himmlischer Plan. Bisschen Gedankenspiel. Was wäre, wenn man manche Entscheidungen auch nochmal rückgängig machen könnte, so grob gesagt. Und das Gleiche nochmal in anderer Variante erleben könnte, ein bisschen so. Da gibt es eine Szene, wo auch einer ans Sterbebett gerufen wird und dann einer, also es liegt ein reicher Wirtschaftsmensch, liegt da im Sterben und er will von Gott nichts wissen. Und der Pastor, der dann an seinem Bett sitzt, hat auch keine Ahnung, weil er erst ein paar Stunden vorher ja praktisch eine neue Chance bekommen hat, nochmal sein Leben auf andere Weise zu leben. Der sagt jedenfalls, naja, also wir können da jetzt gleich zur Sache kommen, Sie haben ja nicht mehr lang zu leben. Jetzt wäre noch die Chance, dass Sie nochmal allen vergeben, wo das nötig wäre. Und tatsächlich spricht es den Mann an, der da im Bett liegt, und er sagt, aber Vergebung, ich habe keine Vergebung verdient, sagt er. Und ich kann es Ihnen versprechen, sagt er, Gott macht es trotzdem, bei Gott haben Sie trotzdem eine Chance. Und es ist so einfach, dass es voll überzeugend wirkt, ja, auch auf dem Sterbebett kann man Gott um Verzeihung bitten und kann anderen vergeben. Denn der Friedhof ist der Ort, wo es zu spät ist. Friedhof, der Ort des zu spät. Zu spät für Beziehungen, zu spät für Vergebung, zu spät einander zu berühren, zu spät zum Zeit zu verbringen, zu spät für ein gutes Wort. Aber solange der Tod noch nicht da ist, gibt es noch viele Chancen. Und das führt mich zum nächsten Buch. Andreas Boppert ist der Herausgeber und die Geschichte, die ich gelesen habe, ist von Tobias Teichen, Pastor von ICF München. Und der erzählt die Geschichte seines Vaters, der im Januar 2019 gestorben ist und der genau das erlebt hat. Vergebung und Versöhnung auf dem Sterbebett. Und dann sagt er, also er hat sich mit seiner Frau auf dem Sterbebett ausgesöhnt und hat gesagt, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn wir das schon vor 40 Jahren gemacht hätten. Und das fand ich so einen interessanten Gedanke, dass nur weil der Tod vielleicht noch weit weg ist, ist es keine gute Idee, Versöhnung auf die lange Bank zu schieben. Genau, dieses zu spät ist nämlich keine Kleinigkeit. Denn der Sinn des Lebens, und das ist dann, damit schließt dann Tobias Teichen, denn der Sinn des Lebens ist es, Gott zu lieben, deinen Nächsten und dich selbst. Und wenn du erst ganz spät damit anfängst, dann ist natürlich größtenteils der Sinn verpasst. Das war Punkt 2, ein Wort gegen den Tod. Und das Wort gegen den Tod ist eben die Hoffnung und aber auch dieses zu spät. Tu es rechtzeitig, bevor es zu spät ist. Und das Dritte, das ist der Protest gegen den Tod. Zu allen Zeiten waren Christen Protestanten gegen den Tod. Das gilt jetzt nicht nur für die wirklichen Protestanten, sondern natürlich auch für die Katholiken. Eigentlich müssten die auch protestieren gegen den Tod. Ja, sie würden sich nie als Protestanten bezeichnen, aber wir wissen, sie sind es trotzdem. Weil Ostern sagt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Bonhoeffer sagt, mit dem Sterben fertig werden bedeutet noch nicht mit dem Tod fertig werden. Die Überwindung des Sterbens ist im Bereich menschlicher Möglichkeiten. Die Überwindung des Todes heißt Auferstehung. Also, er sagt praktisch damit, es ist keine menschliche Möglichkeit, gegen den Tod zu protestieren, sondern das können wir nur, weil Jesus es getan hat. Und das haben Christen schon immer getan. Paul Gerhardt hat ein tolles Osterlied gedichtet, Auf, mein Herz mit Freuden. Darin heißt es, der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geacht, er bleibt ein totes Bild und wär er noch so wild. Paul Gerhardt hat 4 seiner 5 Kinder zu Grabe getragen und auch seine Frau beerdigt. Das heißt, er wusste, wovon er sprach, wenn er vom Tod spricht. Und trotzdem kann er dichten, der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geacht, er bleibt ein totes Bild und wär er noch so wild. Das heißt, der Tod ist entmachtet, auch wenn vordergründig er noch die Herrschaft inne hat. Das finde ich sehr beachtlich und beeindruckend. Protestanten gegen den Tod. Am 3. Tag stand Jesus auf von den Toten. Wenn wir diesen Worten vertrauen, trauern wir anders und wir leben anders, schreibt Adam Hamilton. Und ihr Lieben, das ist eine ganz einfache Botschaft. Und vielleicht werden jetzt manche von euch sagen, so einfach ist es ja gar nicht. Das kam gestern in dem Film auch vor. Das ist aber nicht einfach. Dann sagt dann der Bote Gottes, doch, so einfach ist es, aber manchmal hart. Es ist wirklich eine einfache Botschaft, die gegen den Tod hilft. Ich glaube nicht, dass komplizierte Antworten helfen. Ich habe ein dickes Buch zum Thema Auferstehung der Toten. Jedes Steinchen wird rumgedreht. Und der Schlusssatz lautet, am Ende bleibt nichts, als uns vor dem Geheimnis Gottes zu beugen. Am 3. Tag stand Jesus auf von den Toten. Wenn wir diesen Worten vertrauen, trauern wir anders und wir leben anders. Jesus sagt seinen Jüngern und auch uns, Friede sei mit euch. Denn der Tod hat nicht das letzte Wort. Amen. Ich lade euch ein zu einer Zeit der Stille und dann lasst uns miteinander beten.